Tapcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Viviane Thewi und es geht um ihr neues Buch Stressfrei im Hundealltag. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach, denn sowohl Hund als auch Mensch leben heutzutage in den letzten paar Jahren in sehr herausfordernden Zeiten und nach meiner Meinung werden die Zeiten noch herausfordernder werden. Deshalb finde ich das Buch sehr, sehr wichtig, denn Stress zu reduzieren oder an manchen Stellen sogar ganz vom Hund und von sich selbst wegzunehmen, ist vermutlich nie wichtiger gewesen als heute. Hallo, liebe Viviane, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Susanne, hallo an alle, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Ja, also ich habe mich erinnert, dass du vor kurzem in einem Podcast gesagt hast, dass es so bei den Meilensteinen, bei der Entwicklung von der Tierakademie Scheuerhof noch eine Lücke gab. Und ist das Buch das jetzt, was die Lücke schließt, die du damals gemeint hast?
Ja, ich denke schon, wenigstens zu einem großen Teil, weil was mir bisher immer gefehlt hat, ist bei all den Trainingstechniken und den Feinheiten im Training, die ich nach wie vor total wichtig und spannend finde, ist halt die, wie soll ich sagen, die Gefühlssache, die dahinter ist. Ja, oder das, was man nicht so einfach in eine Trainingstechnik packen kann. Oder ich habe das letztens genannt, auch einige Abkürzungen im Training, weil wir können uns natürlich Trainingsschritte machen, einen Trainingsplan erstellen und all das, was wir gelernt haben, verwenden. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir Abkürzungen haben und wirklich große Sprünge im Trainingsplan machen können. Und das sind ein klares Ziel zu haben, die richtige Energie dabei, genau, stressfrei zu sein, entspannt zu sein. Das heißt, das sind alles Möglichkeiten, wie wir wirklich sozusagen den Turbo ins Training einbauen können. Und das Schöne ist, diese Möglichkeiten sind auch ohne Training total effektiv. Das heißt, wir können sie auch unabhängig vom Training anwenden und extrem viel Gutes für die Menschen und die Hunde bewirken. Und wie du sagst, es werden alle immer mehr gestresst. Das ist so deutlich, das fällt immer mehr auf. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, sowohl den Hunden als auch den Menschen da Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie sie besser mit Stress umgehen können.
Ja, und ich finde, das ist dir auch sehr gut gelungen. Und du hast mal gesagt, dass du mit diesem Buch das Hundetraining revolutionieren möchtest oder du wirst es damit revolutionieren. Was glaubst du denn, ist so das Potenzial des Buches, was so die Revolution bringt im Hundetraining?
Ja, was ich denke, was revolutionär ist, dass man sich eben um alle Sachen Gedanken macht, außer dem Training, so ungefähr. Ja, wenn ich es auf die Spitze treibe. Das heißt, wenn ich all die Sachen, die wir gelernt haben über sekundäre Verstärker, positive Verstärkung, Futterpunkte und was es da alles gibt, wenn ich das alles mal weglasse und gucke nur, was ist da, wie geht's mir, wie geht's dem Hund, wie ist unser Stresslevel gerade, wo wollen wir gerne hin, wie können wir das erreichen, auch ohne über Training nachzudenken, dann können wir sehr, sehr effektiv sein und wir können richtig gute Ergebnisse kriegen und zwar so gute, dass ich selber total überrascht war. Also, was weiß ich, wenn man so ein Buch schreibt, dann hat man ja so ein Ziel vor Augen, was man damit erreichen will. Und als ich die Sachen dann umgesetzt habe und sozusagen Probe-Teams hatte, um das auch anzuwenden, war ich selber überrascht über die Ergebnisse, dass ich gedacht habe, wow, das ist so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Und das finde ich halt einfach toll.
Also, du hast daraus ja mehrere Dinge, also vor allem das Awe-Prinzip, darauf möchte ich gern später noch kommen. Aber du hast dich ja auch inspirieren lassen, wie du auf das Ganze gekommen bist. Also die Floor Time, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht.
Ja, ich war Floortime. Ja.
Ja, vielen Dank. Kannst du da kurz drauf eingehen? Also ich finde es immer interessant. Wie entsteht das denn? Und weil ich lasse mich ja auch immer wieder inspirieren aus Dingen aus dem Humanbereich und das kommt auch aus dem Humanbereich. Und
Ja.
was dich da inspiriert hat.
Genau, das war auch eine ganz spannende Geschichte, weil ich sage ja immer, ich lerne durchs Unterrichten am allermeisten. Also ich versuche zwar meine Azubis, meine, was weiß ich, Kunden oder so richtig viel mitzugeben, natürlich, wenn ich unterrichte, aber ich selber lerne am meisten. Und da war es so, dass ich eine bei den Hundetrainern Azubis hatte, die die Gabe von Leckerchen doch etwas in Frage gestellt hat. Und sie hat mir einige Links geschickt, die ich dann auch mal überprüft habe, weil ich denke immer, wir müssen uns kritisch hinterfragen. Und dann ist es ja, wenn ich mich mal selber herausfordere mit dem, was ich schon all die Jahre mache, und ich komme zu dem Ergebnis, nee, das mache ich immer noch weiter, ist ja gut. Aber ich sollte das wenigstens mal von Zeit zu Zeit überprüfen, ob das noch aktuell ist. Und die hatte mir einen Link geschickt von einem Autisten, der inzwischen erwachsen war. Und der hat beschrieben, wie es ihm als Kind ergangen ist. Und dass er über positive Verstärkung trainiert wurde und wie grausam das war. Und da habe ich aufgehorcht. Weil ich habe gedacht, was? Positive Verstärkung und grausam? Also, was weiß ich, wir haben doch all die Jahre gelernt, dass positive Verstärkung das Nonplusultra ist und dass es immer gut ist und so. Und der hat beschrieben, wie grausam das war. Und er hat es in einer Art beschrieben, dass ich es sofort nachvollziehen konnte. Also, es ging darum, als Autist hatte er, was weiß ich, immer mit seinen Armen geschlagen und das hat die Leute in seiner Umgebung gestört und er sollte lernen, die Arme ruhig auf die Oberschenkel zu legen. Und das wurde eben mit positiver Verstärkung trainiert. Und letztendlich hat er die Arme auf die Oberschenkel gelegt, aber er hat beschrieben, wie es ihm damit ergangen ist, weil diese Bewegung macht er ja nicht aus Jux und Dollerei. Das ist ja für ihn eine Möglichkeit, bestimmte Sachen zu verarbeiten. Und dann sagt er, wenn du nur noch Zuneigung kriegst, wenn du die Arme auf den Oberschenkel legst oder andere tolle Sachen, die du sonst nicht kriegst, dann machst du das irgendwann. Aber was das für ihn letztendlich bedeutete, was das für ein Zwang eigentlich war. Also es war fast so wie gefesselt werden ohne Fesseln. Ja, weil das kostete ihn eine Riesenüberwindung, aber keine Zuneigung zu bekommen, war natürlich noch schlimmer. Und dann hat er es eben gemacht. Und das fand ich so grausam. Ja, und ich konnte das so nachvollziehen, dass ich gedacht habe, wow, was machen wir da mit unseren Hunden? Ja, müssen wir nicht wirklich das mal sehr kritisch hinterfragen, was wir da tun? Genau, dazu ist mir ein Beispiel in den Sinn gekommen, während eines Seminars. Da sollte ein Hund auf der Decke sitzen und sich eben ruhig verhalten. Und das hat er auch gemacht. Also er saß auf der Decke und eigentlich wollte er nur schlafen. Also man hat gesehen, ihm fiel die Augen runter, ihm fiel der Kopf runter und alle anderthalb, was weiß ich, 1, 2 Minuten gab es einen Klick und er wurde wieder rausgeholt aus seinem Schlaf und belohnt fürs Ruhigsein und Sitzen. Und ja, ich habe mir das so, was weiß ich, wenn ich mich in den Hund reinversetzt habe, ich möchte eigentlich schlafen, ich möchte mich entspannen und klick und klick. Das fand ich so grausam. Und die Hundehalterin hat das gar nicht bemerkt. Ja, sie war mit ihrer Aufmerksamkeit beim Seminar und hat quasi automatisch den Hund geklickt und gefüttert. Und ja, an diese Situation habe ich mich da erinnert und habe mir auch gedacht, oh ja, wie grausam. Und da fing ich eben an, weiter zu forschen und bin auf das DIR Floortime gestoßen. Und das ist eine Herangehensweise, die der Kinderpsychiater Dr. Greenspan entwickelt hat, um eben autistischen Kindern zu helfen. Und das Floortime steht, dass man mit den Kindern richtig spielt. Wir haben das DIR. Dabei steht das D für Development, also für die Entwicklung. Und wir haben die schönen vier verschiedenen Entwicklungsstufen. Das I steht für individuelle Unterschiede. Auch das ist ganz spannend. Und dann das R für Relationship. Das heißt, es geht um Beziehungen. Und die einzelnen Punkte haben mich so inspiriert, auch für unsere Arbeit mit den Hunden, wo wir früher noch nie drauf geachtet haben. Also ich will jetzt nur das Beispiel individuelle Unterschiede. Wenn man sich mal überlegt, wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen. Also ich bin zum Beispiel einer, ich höre unheimlich gern Musicals, aber ich habe ein sehr empfindliches Gehör. Das heißt, ich gehe meistens, also entweder sitze ich so im Publikum oder damit das nicht so unhöflich aussieht, habe ich Ohrenstöpsel mit, weil mir das viel zu laut ist. Und andere, denen ist es laut und macht es nicht aus. Und dasselbe gilt ja für alle anderen Sinnesorgane. Das heißt, wir nehmen das auf einem ganz großen Spektrum sehr unterschiedlich wahr. Und dementsprechend nehmen wir auch die Welt sehr unterschiedlich wahr. Und das fand ich so faszinierend. Und das gilt natürlich für die Hunde genauso. Ja, und da wird auf einmal alles relativ. Und aber es öffnet auch noch mal Welten in der Möglichkeit, mit Problemen umzugehen. Ja, wenn ich Stressoren bei einem Hund habe, dann kann ich gucken, okay, über welche Sinnesorgane kann ich da eher arbeiten, wo ist der Hund nicht so empfindlich, über welche kann ich nachher auch arbeiten, um ihn gegenüber den Stressoren ein bisschen resilienter zu machen und so weiter. Das heißt, mir eröffnen sich dadurch ganz, ganz viele neue Werkzeuge, die ich vorher in der Verhaltenstherapie einfach nicht hatte. Und das fand ich so faszinierend.
Das ist es auch. Also gerade unterschiedliche Sinne. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Manchmal finde ich es auch so, wenn ich im Wald spazieren gehe. Also gerade so im Frühling finde ich es am extremsten, wie laut die Waldbewohner da sind. Also wenn man so den, manchmal kann man das ja einfach wegblenden, dann nimmt man es gar nicht so wahr. Aber wenn man mal hinhört, wirklich, also finde ich jetzt natürlich nicht störend, das ist nicht so laut, dass es störend ist, aber wie laut das eigentlich ist, wenn man da im Wald baden möchte, dann ist es schon enorm. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin ganz schnell geblendet. Also wenn die Sonne ein bisschen draußen ist, also es ist sehr, sehr hell, dann ja, ich trage auch nicht gerne Sonnenbrille. Das heißt, ich kneif die Augen dann so zusammen oder versuch mir über eine Mütze oder sowas Schatten über die Augen zu holen, weil mich das einfach sehr, sehr anstrengt.
Ja,
Und
genau.
das ist ja auch eine Form von Stress.
Ja.
Wenn ich über diesen Sinn schon leicht gestresst bin in bestimmten Situationen, dann kann ich mich ja nicht mehr so gut konzentrieren, weil ich diesen Stress ja auch handeln muss.
Genau, ganz genau das ist es. Und das haben wir früher, also ich habe es nie beachtet. Ich kenne auch niemanden, der es beachtet hätte. Ja, das heißt, das waren für mich echt ganz neue Welten. Und was sich da dann drüber aufgetan hat und wie wir dann den Hund noch besser verstehen können und wie ich dann den Hundehaltern auch noch mehr Verständnis für den Hund beibringen kann, das finde ich einfach genial.
Also Gleichgewicht ist da ja ein Stichwort, das du im Buch auch beschreibst. Also den Hund ins Gleichgewicht zu bringen, was natürlich auch heißt, selbst auch ins Gleichgewicht zu kommen, das hat ja immer auch miteinander zu tun. Was heißt für dich denn Gleichgewicht? Was bedeutet für dich, im Gleichgewicht zu sein, für dich selbst oder für den Hund?
Ja, im Gleichgewicht sein bedeutet, dass ich einfach nicht gestresst bin. Ja, dass ich, wie soll ich sagen, in meiner Mitte ruhe. Ja, es muss nicht unbedingt entspannt sein. Man kann auch im Gleichgewicht sein. Mir fällt immer sofort das Tanzen ein. Ja, also wenn man mit einem richtig guten Tänzer tanzt, dann ist man auch im Gleichgewicht. Und das kann auch sehr schnell gehen. Also es muss nicht unbedingt entspannt sein. Aber im Gleichgewicht sein bedeutet, Herr der Lage zu sein, über den Dingen stehen, flexibel zu sein, ja, noch genügend Ideen zu haben, die man umsetzen kann, Dinge wahrzunehmen in seiner Umgebung. Wir nennen es den weichen Fokus haben, dass man eben wirklich auf die Umgebung eingehen kann, dass man nicht sofort bei jeder Kleinigkeit explodiert, sondern einen gewissen Puffer hat, dass durchaus einige Stressoren passieren können, die ja abgepuffert werden, die gar nicht so viel ausmachen, wo man eben weiter über den Dingen stehen kann und die relativ unbeschadet verarbeiten kann, sage ich mal so, eben diese Stressresilienz. Ja, das bedeutet für mich im Gleichgewicht sein.
Ja, also Spiel fällt mir dazu natürlich auch ein. Spiel führt auch relativ gut zum Gleichgewicht, wenn man sich gut auf das Spiel einlassen kann.
Ganz
Aber zum Spiel kommen wir auch nachher noch. Also man ist im Gleichgewicht, man schafft das im Gleichgewicht zu sein. Und dann spielt ja die Regulation. Also es kann dann trotzdem, man ist im Gleichgewicht, es kommt ein Stressor von außen. Da fängt man an zu kibbeln und dann ist es ja die Kunst, sich zu regulieren, um trotzdem im Gleichgewicht zu sein oder kurz aus dem Gleichgewicht rauszufallen und dann sich wieder zu regulieren, um wieder im Gleichgewicht zu sein. Das funktioniert wiederum gleich bei Hund und bei Mensch. Wichtig ist allerdings, da hast du ein gutes Beispiel gebracht im Buch oder benannt, dass man, wenn man im Flugzeug ist und es kommt zu einer Notsituation, dass man immer sich selbst zuerst die Atemmaske aufzieht, bevor man anderen hilft. Denn wenn man sich selbst nicht gut genug hilft, dann kann man anderen auch nicht mehr helfen. Und das heißt eben, es ist erstmal wichtig, sich selbst zu regulieren, der Blick zu sich selbst, bevor man den Blick nach außen eventuell zum Hund hinrichtet.
ganz genau. Und das ist super, super wichtig. Immer wenn ich, also ich hole mir das größte Beispiel, Hundebegegnungen, und der Mensch sieht einen Hund und ich sage immer, der schaltet Blaulicht an, weil er dadurch schon gestresst wird. Und ich kann nicht meinem Hund vermitteln, bleib entspannt, wenn ich Blaulicht anhabe. Ja, also wenn alles in mir Gefahr signalisiert, dann kann der Hund nicht entspannt bleiben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, ich muss zuerst mal nach mir gucken. Ich muss zuerst gucken, dass ich selber entspannt bleibe. Und da ist noch so viel Potenzial. Ja, also was weiß ich, Facebook und alles ist ja voll davon, von Beispielen. Ach, heute ist mir wieder jemand begegnet und der hat doch einfach seinen Hund auf meinen losgelassen und was weiß ich, dann wird im Nachhinein noch Riesentheater gemacht und gezetert. wo man im ersten Fall schon hätte sagen sollen oder in der Situation schon, oh, ich spüre gerade, dass mich das sehr aufregt, weil da kommt ein Hund ohne Leine. Wie könnte ich mit der Situation umgehen? Und wenn ich einigermaßen im Gleichgewicht bleibe oder auch merke, dass ich in Alarmstufe Rot komme, wie ich das nenne, also wenn man dann in Stress kommt und Adrenalin ausgeschüttet wird, dass man das wahrnimmt und dass man dann sagt, okay, so ist es jetzt bei mir und wir müssen wieder ins Gleichgewicht kommen. Und wie kann das gehen? Und bestimmt nicht, indem wir das Gegenüber beschimpfen. Ja, also man kann auch mal ganz verrückte Sachen auszuprobieren, mal, was weiß ich, laut loszulachen oder keine Ahnung, auf einmal zu tanzen oder dem anderen Hund ein paar Leckerchen zuzuwerfen und dem Besitzer sagen, gell, heute ist ein schöner Tag oder was auch immer. Aber sich aufzuregen macht es ja nicht besser. Ja, weil das hat man ja in der Regel schon über einen langen Zeitraum gemerkt, dass das nichts bringt. Und dann ist wieder die Kunst, wie können wir unser Verhalten ändern, um das Verhalten des Gegenübers zu ändern. Und ja, ich trainiere schon ganz, ganz lange bei Hundebegegnungen, dass sich der Mensch entspannt. Und das ist das wichtigste Werkzeug. Ja, der Hund ist in der Regel nicht das Problem. Es ist wirklich der Mensch, der sich in der Situation entspannen darf. Und da muss man eben dann Möglichkeiten finden, wie man das auch schaffen kann.
Das ist wohl wahr. Also Trainingsansätze können da auch helfen, weil es geht ja auch wieder um das Thema Sicherheit für einen selbst. Wie sicher fühle ich mich? Wenn jetzt da zum Beispiel ein Hund entgegenkommt, oder ich hatte mal die Situation, das war zum Glück, da waren die Hunde schon im Auto, aber das waren irgendwie 3 oder 4 Molosser, die im Auto waren, und dann kam ich da auch hingefahren und bin ausgestiegen, und dann sind die aber abgegangen im Auto. Und dann dachte ich, ah, hier hätte ich jetzt nicht gehen wollen mit meinem Hund, wenn die unterwegs gewesen wären. Also da hätte ich mich auch nicht mehr sicher gefühlt. Also Stress setzt ja ein, wenn Sicherheit zum Beispiel fehlt. Und manchmal ist es ja auch gut, also entweder laut loszulachen, so das, was du jetzt alles genannt hast. Und manchmal ist es ja vielleicht auch gut, umzudrehen und wegzugehen. Also das kann ja auch eine Lösung sein. Man muss sich, finde ich, jetzt nicht immer der Situation stellen.
Ja, genau. Ja, oder sollte sich vielleicht unter Umständen auch gar nicht der Situation stellen, wenn man dadurch es immer schlimmer macht. Ja, das heißt, es geht ja darum, wenn ich was verändern will, dass ich wirklich was anders mache. Und dass ich mir dann überlege, wie kann ich ja immer sicherer werden, immer souveräner in so einer Situation, damit ich meinem Hund auch wirklich helfen kann, dass er selber entspannt bleibt.
Also wir haben jetzt geschafft, uns zu regulieren. Die Stresssituation ist für uns nie mehr so stressig oder gar nicht mehr stressig. Dann können wir in diesen Bereich von Koregulation gehen, was auf den Hund dann die Auswirkung hat. Du beschreibst im Buch da auch die Polyvagaltheorie. Magst du uns mal kurz mitnehmen, was das denn genau heißt? Vielleicht können ja viele da gar nicht so viel mit dem Begriff erstmal anfangen, also jetzt, wenn sie den Podcast hören. Sie begegnet einem übrigens von ganz vielen Stellen. Also die Polyvagaltheorie ist sehr im Orbit gerade.
Genau, sie ist sehr im Orbit und sehr teilweise sehr kontrovers diskutiert. Und letztendlich geht es darum, dass das so ein bisschen eine Weiterentwicklung ist von Parasympathikus und Sympathikus, was, denke ich, viel bekannter ist und was den meisten schon ein Begriff ist. Und der Dr. Porteus hat erkannt, dass oder er hat den Sympathikus noch mal unterteilt. Und es gibt halt einen Teil vom Sympathikus, der ist aktiviert, eben wenn man im Stress ist, wie wir das schon immer kennen. Und einen Teil, der aktiviert ist, wenn wir sozusagen mit anderen in Verbindung sind. Der hat wahrscheinlich viel mit der sozialen Interaktion zu tun. Und der Dr. Porges beschreibt das immer so schön, dass es geht ja darum, wenn ich einem anderen Lebewesen aus meiner Art begegne, muss ich ganz schnell entscheiden können, ist das jetzt Freund oder Feind? Und wenn das ein Feind ist, muss ich abhauen können oder kämpfen können. Ja, da muss ich ganz schnell Adrenalin bereitstellen zur Aktivität. Aber wenn das ein Freund ist, dann darf ich ja nicht kämpfen. Ja, dann sollte ich ganz schnell runterfahren können und sagen, ach ja, komm, lass uns zusammen am Feuer sitzen und einen schönen Abend haben. Und dieses Hin- und Her-Switchen, das hat er als ganz, ganz wichtige Fähigkeit in sozialen Spezies erkannt. Und das gibt es eben nicht nur bei Menschen, das gibt es auch bei, was weiß ich, was sind das, Präriehunden, Pferden, also sämtliche Tiere, auch die in Gruppen zusammenleben. Und ja, es ist total spannend, dieses Prinzip, finde ich. Wie gesagt, es wird ein bisschen kontrovers diskutiert, weil die Anatomen da ein bisschen gegengehen und sagen, nee, da kann man gar nichts, keine Beweise für sehen. Aber ich finde, es ist Beweis genug, dass es funktioniert in der Anwendung. Ja, und ob man da anatomisch was sehen kann oder nicht, ist mir dann erstmal egal, weil genau die Polyvagaltheorie beschreibt so viele Sachen, die wir dann im wirklichen Leben auch beobachten können. Und es ist ja eine Theorie. Ja, das
Ja.
heißt, wenn einer aufkommt mit was Besserem, dann ist das auch in Ordnung, aber im Moment beschreibt das einfach sehr gut, was wir so sehen und dass wir eben die verschiedenen Stufen haben mit dem im Gleichgewicht, ich nenne es Alarmstufe Rot oder alles ist zu viel, dass man einfach total überfordert ist. Und ja, diese Sachen erlebt man halt. Ja, und wie gesagt, für mich ist die Polyvagaltheorie eine schöne Beschreibung dessen, eine schöne Erklärung für alles und deswegen nutze ich sie sehr gerne.
Ja, kann ich nur mitgehen. Ich mag die Polyvagaltheorie auch sehr gerne. Und auch bei mir immer wieder zu schauen, in welchem Zustand bin ich denn gerade. Wie können wir denn feststellen, in welchem Zustand der Hund ist? Also gibt es da Möglichkeiten zu unterscheiden? Also vielleicht kriegen wir noch mit, wenn der Hund im Gleichgewicht ist, vielleicht aber auch nicht, weil wir hatten es vorhin davon, Training kann dazu führen, dass wir denken, der Hund wäre im Gleichgewicht. Er ist es aber gar nicht mehr. Also was mir da einfällt, sind so die Tagetrainings. Da müssen wir, glaube ich, richtig, richtig gut hinschauen. Und auch im Medical Training, das ich finde, was sehr wertvoll ist und wichtig. Aber auch da muss man wirklich genau hinschauen, wo steht denn der Hund? Was passiert mit ihm? Genau, also. Wie können wir denn tatsächlich feststellen, in welchem Zustand ist der Hund? Ausgeglichen, Alarmstufe rot oder alles zu viel?
Genau, also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man das bei sich selber erkennt. Ja, dass man sich selber da immer besser beobachten und verstehen lernt und auch sich selber in den verschiedenen Situationen beobachtet, und guckt, wie es einem damit geht und vor allen Dingen ehrlich hinschaut. Ja, also, dass man nicht, mehr, oder dass man nicht, wenn der Stresspegel steigt, so tut, als wenn nichts wäre. Ja, sondern dass man wirklich erkennt, oh, da tut jetzt was, ich komme in der Alarmstufe rot, um es einfach zu erkennen. Und wenn ich es bei mir immer besser erkenne, dann bin ich auch beim Hund viel sensibler dafür, dass ich das merke. Wenn ich bei mir das immer übergehe und was weiß ich, Sachen sozusagen unter den Teppich kehre, dann werde ich auch beim Hund nicht sensibel genug sein. Und gerade das, was du erzählt hast, eben viele Tagetraining oder so, wo wir dem Hund wirklich beibringen, Ruhe zu halten, obwohl er vielleicht innerlich überhaupt nicht ruhig ist. Das gilt es eben dann zu erkennen. Und woran können wir das erkennen? Wir können es erkennen an der Atmung. Atmet der Hund ruhig und tief? Wir können es erkennen an der Muskelspannung. Ja, das heißt, wir können mal gucken. Und das finde ich auch bei Hundebegegnungen immer so schön, wenn man mit seinem Hund spazieren geht und man guckt so von oben, dann geht so eine schöne Wellenbewegung durch den Körper. Ja, also vom Kopf bis zur Schwanzspitze geht immer alles in Wellen und auf einmal sieht der Hund einen anderen Hund und die Wellenbewegung stoppt. Ja, das ist so ein erstes Zeichen, dass da irgendwas ist. Und da kann ich natürlich immer feiner werden, auch immer erkennen, ist der Hund jetzt noch total locker, weil diese Wellenbewegung kann ich mir auch bei einem ruhig stehenden Hund vorstellen. Ja, oder man kann den Hund mal nehmen und so ein bisschen leicht schütteln und gucken, wie geht, ist der locker? Ja, oder ist er versteift? Und das muss man natürlich mal ausprobieren in verschiedenen Situationen, um immer mehr Gefühl für seinen Hund zu kriegen. Und dafür ist immer auch wichtig, bei sich selber zuerst anzufangen. Ja, also wenn ich mich als Beispiel hole, ich habe früher gar nicht gemerkt, dass meine Nackenmuskulatur total verspannt war, weil das war für mich normal. Und wenn einer dann gesagt hat, oh, du bist aber verspannt hier, lass doch mal locker, eben bei einer Massage oder so, da habe ich gedacht, ja, echt, ist das so spannend? Weiß ich gar nicht, ja, weil das normal ist. Wenn man dann aber selber mal gelernt hat, locker zu lassen und dann sofort wieder merkt, auch wenn was anspannt, dann wird man natürlich viel sensibler dafür. Und je sensibler ich für mich werde und je mehr ich selber die Vorgänge in mir verstehe, desto mehr kann ich sie in meinem Hund verstehen. Und dann hilft das auch wieder beiden.
Fällt mir gerade ein, manchmal gucke ich so zu meinen allerersten Infobroschüren, die ich so rausgegeben habe. Das war irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Und auch da schreibe ich schon von Beobachten und Wahrnehmen, ohne zu analysieren. Ja, es geht einfach mal nur darum, was sehe ich denn? Und nicht darüber nachzudenken oder zu forschen, was bedeutet das? Sondern erstmal nur gucken, hinzuschauen, um hinzuschauen zu lernen. Das
Ja,
ist gar nicht so
aber
einfach. Vielleicht hört sich das ein bisschen banal an, aber es ist in der Regel dann gar nicht so einfach, weil wir gleich am Rattern sind. Was will uns das sagen?
genau, man muss hinschauen lernen und man braucht Vergleichswerte. Ja, deswegen ist es zum Beispiel mal eine schöne Übung, dass man die Hand mal auf den Hunderücken legt und so ein bisschen durchwuselt und guckt, wie weit geht die Bewegung sowohl beim Schwanz als auch beim Kopf, also zart, ja, nicht zu wild. Und das macht man mal in einer entspannten Situation. Und dann macht man es zum Beispiel mal, wenn der Hund am Target klebt. Ja, und guckt mal dann, ist er immer noch so locker oder ist er jetzt, okay, ich muss meine Aufgabe machen. Und ich meine, das kann ja auch in Ordnung sein. Ja, also, wir hatten heute Morgen eben eine schwierige Geburt auf der Weide, wo ich dann auch fokussiert war und wo, wenn man mich angefasst hätte, bestimmt nicht locker wäre. Aber das ist in der Situation auch gut und wichtig, weil ich musste echt voll da sein, weil es ist gefährlich mit so einer Kuh, die im Stress ist und die Schmerzen hat und Angst hat. Das heißt, ich musste voll da sein. Ich konnte gar nicht irgendwie, was soll ich, locker und entspannt sein. Das heißt, es gibt Situationen, da ist das so durchaus angebracht und das ist ja auch nicht falsch. Ja, wir dürfen nur lernen zu erkennen, eben, wann ist eine Situation, wo das angebracht ist und wann sollte das lieber nicht der Fall sein. Und wenn ich mit meinem Hund irgendwas Schönes trainiere, was uns beiden Spaß macht, dann denke ich, sollte das nicht unbedingt der Fall sein, weil wir haben genug Stressoren im Leben, da müssen wir den Hund im Training nicht auch noch stressen. Also es kommt natürlich darauf an, was ich trainiere. Ja, also auch da muss man immer individuell gucken. Aber genau, es geht darum, dass wir dem Hund halt helfen, immer besser mit Stress umgehen zu können. Und eine Sache ist mir ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir ihm allen Stress ersparen. Ja, weil das sehe ich halt auch sehr häufig, dass Menschen allen Stress von ihrem Hund wegnehmen wollen. Und das kann nicht der richtige Weg sein, weil er damit auch keine Stressresilienz lernt. Ja, und Stress ist etwas sehr Gesundes auch, womit ein Körper stärker wird. Ja, also ich, kleine Pflänzchen brauchen den Stress vom Wind und von der Sonne, um richtig starke Pflanzen zu werden. Unsere Muskeln brauchen den Stress von Training, um stärker zu werden. Das heißt, Stress an sich ist nichts Schlimmes. Wir müssen nur lernen, ihn, wie soll ich sagen, für das System einzusetzen und nicht zum Schaden des Systems.
Ja, also ganz wunderbar. Frustration zählt da ja auch mit dazu. Es gibt immer wieder Dinge, die frustrierend sind, so auch für unsere Hunde. Und ich finde, das sollen sie unbedingt auch erleben. Also,
Ja.
weil das wichtige Prozesse in ihnen fördert und in Gang bringt.
Genau.
Du schreibst von dem Aave-Prinzip in dem Buch. Magst du uns mal kurz mitnehmen, was du damit meinst und was es heißt?
Genau, also AVE-Prinzip ist die angepasste Verhaltensentwicklung. Da kommt einmal eben das die Entwicklung drin vor, auch wie in dem DIR Florheim. Und das finde ich so ein ganz wichtiges Prinzip, weil wir Menschen dazu neigen, dem Tier ein Etikett zu geben und dann ist es halt so. Ja, also ein Tierschutzhund hat halt Angst. Das ist halt so. Aber auch ein ängstlicher Hund darf sich entwickeln und er darf sich so entwickeln, dass er später mal keine Angst mehr hat. Ja, und allein dieses Prinzip möchte ich gerne, dass verständlich wird. Das heißt, wo immer der Hund heute steht, er darf sich entwickeln zu einem selbstsicheren, entspannten Hund. Und das ist eben, ja, diese Entwicklung, der ich da einen Schwerpunkt gebe und das angepasst eben, dass man wirklich ganz individuell guckt. Wie nimmt der Hund seine Umgebung wahr über die Sinne? Welche Erfahrungen hat er schon gemacht? Und ich habe ja im Buch das Bild von dem Eisberg. Das heißt, dass man guckt eben, was zeigt er? Das ist die Spitze des Eisbergs. Und auch, was ist unter der Wasseroberfläche eben? Welche Krankheiten spielen vielleicht mit? Was bringt seine Genetik mit? Und so weiter. Welche Traumen hat er erlebt? Dass man das alles eben auch wirklich guckt und mit einberechnet in die Behandlung, in die Vorschläge zur Verhaltensentwicklung. Und deswegen angepasste Verhaltensentwicklung. Und weil das so ein langes Wort ist, habe ich gesagt, das können wir ja abkürzen auf AVE.
Genau. Du hast auch mehrere Fallbeispiele im Buch, wo du das AVE-Prinzip anwendest und da zeigst du immer schön, wie du den Eisberg betrachtest. Also was ist offensichtlich sichtbar und was liegt so unter der Oberfläche, was nicht erstmal sichtbar ist, aber was den Hund natürlich leitet in seinem Verhalten, also so wie uns auch. Ich finde, der Eisberg ist immer eine sehr, sehr gute Symbolik, wie wir Dinge sehen können oder betrachten können.
Ja, genau. Und vor allen Dingen Schmerzen sind da so oft Thema. Ja, was einfach auch viel zu oft übersehen wird. Ich verfolge gerade in einer Facebook-Gruppe immer die Posts und mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das lese, weil ich denke immer, boah, bei jedem Hund, ich würde erst mal gucken, was für Schmerzen da eventuell dahinter sind. Ja, also in den allermeisten Fällen, wenn Sie sich Gedanken machen über ein noch besser sitzendes Sicherheitsgeschirr, würde ich sagen, ab zum Tierarzt und erstmal den Hund untersuchen lassen. Und ja, Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte.
Auf jeden Fall. Also finde ich gerade interessant, weil im Moment oder schon seit längerem ist ja auch so, dass was geht von dem Magen-Darm-Trakt, Darm vor allen Dingen aus, das spielt ja offensichtlich auch eine größere Rolle. Bei Menschen wird das schon sehr lange betrachtet. Also wie gesund ist denn überhaupt die Darmflora, die es da so gibt? Fauna, Flora, Flora. Und das gibt es inzwischen beim Hund auch sehr viel mehr, dass das betrachtet wird. Also gesundheitliche Symptome sollte man auf jeden Fall abklären lassen, je nachdem, was der Hund zeigt.
Ja, und wir hatten letztens so ein schönes Beispiel, wo eine Kollegin einen Fall erzählte. Da wurde ein Hund sehr plötzlich geräuschempfindlich. Und es hat sich herausgestellt, dass der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Und das einzigste Symptom war diese Geräuschempfindlichkeit. Ja, und wenn man jetzt hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, der ist geräuschempfindlich, da müssen wir mal entsprechendes Training machen und hätte nicht auf die zugrunde liegende Ursache geguckt, wäre das natürlich sehr schädlich für den Hund gewesen. Ja,
Ja, ich
das heißt,
finde.
es sollte immer die erste Idee sein, vor allen Dingen bei einer plötzlichen Verhaltensänderung, was für körperliche Ursachen können da dahinter sein?
Auf jeden Fall. Ich gehe mal im AW-Training ein Stück weiter. Spiel spielt eine große Rolle. Das freut mich ja besonders, weil ich ja gerne spiele. Leider habe ich im Moment einen Hund, der sich mit Spielen ein bisschen schwer tut. Aber sie spielt alles von außen aufgesetzt. Also man kann einem nicht spielenden Hund schon auch Spielen beibringen. So richtig intrinsisch ist es dann trotzdem nicht und auch nicht anhaltend. Also jetzt nicht bei ihr. Aber Spiel spielt eine große Rolle, hast du da geschrieben. Und da würde ich gerne so ein bisschen mehr drüber erfahren, warum Spiel eine große Rolle spielt.
Genau, das kommt vom Dr. Porteous auch, der beschrieben hat, dass das Spiel vielleicht eine ganz andere Rolle hat, als wir es bisher denken. Wir haben ja immer gedacht, im Spiel übt der Hund, was weiß ich, vielleicht Jagdverhalten oder die unterschiedlichen Verhaltenskategorien, dass er es einfach übertreibt und übt und. Aber Dr. Porteous hat beschrieben, dass das Spiel wahrscheinlich dazu gilt, das Nervensystem zu trainieren, dass es sich schneller ändern kann in seinem Status. Ja, dass ich hochfahre, dass ich wieder runterfahren kann, dass ich eben ganz schnell, wenn ich gesehen habe, okay, das ist ein Freund, dass ich ganz schnell wieder umswitchen kann. Und dafür ist das Spiel so wichtig. Und er hat zum Beispiel dieses einfache Spiel, das wir mit Babys machen, dieses, was weiß ich verstecke mich, Kuckuck, da. das hat er dann so beschrieben, dass das in dem Moment, wo man sich versteckt, ist das ein Stress für das Kind, weil die Bezugsperson ist weg. Auf einmal erscheint mal wieder noch ein Stressor, weil das ist so plötzlich. Und dann kann man sich wieder entspannen, weil oh, mein Mensch ist wieder da und alles wird wieder gut. Und das wird mehrmals wiederholt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel fürs Nervensystem. Und ich fand das sehr plausibel. Und dann dachte ich, okay, wir können das mit den Hunden noch mal mehr nutzen, weil, also ich kann immer nur von mir ausgehen, aber ich hatte das eigentlich gar nicht so viel auf dem Schirm. Ich meine, gut, mit den Welpen, das spielt man ein bisschen, aber sonst generell nicht so sehr. Und seit ich das aber wieder mehr einbaue, hilft mir das sehr, die Verständigung zwischen Mensch und Hund zu verbessern. Ja, dass man eben wirklich sich gemeinsame Spiele erfindet, dass auch der Hund mal was vorschlagen kann, dass der Mensch drauf eingeht, dass der Mensch noch mal ja ganz aus sich rausgeht im Spiel, denn es ist ja wirklich so, wann haben wir das letzte Mal so richtig gespielt? Ja, dass man da also nur mal sagen kann, okay, ich vergesse mal die Welt und spiele einfach nur albern mit meinem Hund rum. Das hat dann nicht nur Vorteile für den Hund, das hat auch Vorteile für den Mensch und das schweißt einfach zusammen. Ja, das ist einfach auch nur Win-Win-Win-Situation.
Also ich liebe es ja zu spielen und ich finde, wir Erwachsenen spielen viel zu wenig und ich schicke die Leute immer ins Spiel mit ihrem Hund und merke dann manchmal, okay, wir müssen Spiel wieder von Grund auf lernen. Hier mit diesem Hund, mit diesen Menschen müssen wir Spiel nochmal wirklich von Grund auf lernen. Und ich finde es so wichtig, weil wir kriegen so viel über uns und über den Hund mit und ja, es ist einfach was, was uns entspannt auch. Also,
Genau.
und natürlich, dass jeder mal gewinnt. Also, Spielen lebt davon, dass jeder gewinnt. Und genau, also, ich liebe es zu spielen. Und
Ja,
lassen ja auch die Menschen Hunde spielen, von daher.
dass man sich in verschiedenen Rollen ausprobiert, ja, das, ja,
Ja,
sowieso.
Perspektivenwechsel, da sind wir wieder als meine Lieblingsthemen.
Ja.
Genau. Ja, jetzt habe ich noch mir eine Frage überlegt und das ist, du hast das eigentlich am Anfang schon erwähnt, möchte aber da noch mal drauf eingehen. Wie wichtig ist denn die Vision, die wir haben, bevor wir mit dem Training mit dem Hund beginnen? Du hast es am Anfang als, wir müssen ein klares Ziel vor Augen haben, beschrieben. Ich bezeichne es jetzt mal als Vision. Also wie wichtig ist es denn?
Super wichtig. Ja, also das kann ich so sagen, das Allerwichtigste schlechthin, ich glaube schon, weil ja, zum einen schließt das diese Entwicklungsmöglichkeit mit ein. Ja, ich brauche halt die Vision. Ich möchte aus meinem ängstlichen Hund einen total selbstsicheren machen. Wenn ich dieses Bild nicht im Kopf habe, also wenn wir uns Grenzen setzen, erreichen wir die auf alle Fälle. Ja, das ist ja überhaupt kein Thema. Und wenn wir eine Vision haben, wo wir hin möchten, dann ist uns das ein deutlicher, was weiß ich, wie ein Leuchtturm, der uns die Richtung vorgibt. Und ich habe neulich mal ein schönes Beispiel gehört. Wenn ich eine ganz kleine Vision habe und so ungefähr weiß, wo ich hin möchte, und dann tut sich ein großes Problem auf, dann sehe ich mein Ziel nicht mehr. Dann ist es weg. Wenn ich aber eine riesengroße Vision habe und es tut sich ein Problem auf, dann sehe ich meine Vision immer noch. Ja, deswegen kann die Vision gar nicht groß genug sein. Und es wird immer, immer wichtiger, dass man daran zuerst arbeitet und dass man dann auch den Menschen beibringt oder fragt, woran erkennst du, wenn das Ziel erreicht ist? Ja, weil ganz oft erreichen wir Ziele und der Mensch merkt es gar nicht. Ja, also es geht auch, dass der Mensch sich nochmal bewusst wird, woran merke ich überhaupt, wenn ich schon da bin? Und dass man das auch entsprechend feiern kann, entsprechend anerkennen kann und so weiter.
Ja. Mir ist jetzt gerade vorhin, du hast vorhin dein Buch mal kurz in die Kamera gehalten, aber ich mag das jetzt mal in aller Ausführlichkeit tun. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das ist es. Stressfrei im Hundealltag kann ich nur empfehlen, sich das zu holen und zu lesen. Bevor ich jetzt zu meiner Abschlussfrage komme, ist noch irgendwas da, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall noch mit dazu zum Buch? Also es gibt noch ein paar Dinge, aber ich mag den Podcast jetzt auch nicht ewig lange werden lassen. Aber gibt es noch sowas, wo du sagst, hier ist noch was, was du erwähnt haben möchtest?
Ja, ich denke, ich will noch mal so den Fokus drauf legen, dass man seine eigene Maske zuerst anzieht, bevor man anderen hilft. Das heißt, ich darf wirklich an mir arbeiten, um zu immer mehr Gleichgewicht zu finden. Und ich darf alles tun, was mir darin hilft. Und je mehr ich im Gleichgewicht bin, desto mehr kann ich meinem Hund helfen, meiner Familie helfen, meiner Umgebung helfen. Das heißt, es ist keine Umsonstarbeit, wenn ich erstmal mich um mich kümmere. Ja, und das, da möchte ich gern nochmal so den Schwerpunkt drauf legen. Ich denke, das haben wir verdient, und das dürfen wir uns ruhig gönnen, dass wir uns an erste Stelle stellen, weil davon auch alle anderen profitieren. Ja, ganz oft höre ich so, ja, aber ich muss doch, nein, ja, man muss zuerst sich um sich kümmern, weil dann kann man sich viel besser um alle kümmern. Und das ist dieses, was soll ich, vielleicht auch so ein Paradoxon, was man erstmal verstehen muss. Ja, je besser es mir geht, desto besser kann ich allen helfen. Also ist auch ganz klar, dass ich erstmal nach mir gucke. Und das hoffe ich, dass ich das damit mit dem Buch auch ein bisschen verbreiten kann.
Ja, also das finde ich total schön nochmal von dir herausgearbeitet und dass das auch nichts mit Egozentrik oder Egoismus zu tun hat, sondern dass es eine Notwendigkeit einfach darstellt.
Ganz genau.
Ja, dann komme ich zu meiner Abschlussfrage. Liebe Viviane, was bedeutet denn für dich Ankommen?
Für mich bedeutet Ankommen eine extreme Form von im Gleichgewicht sein. Ja, das heißt, ich bin im Gleichgewicht, ich bin sozusagen bei mir selber angekommen und ich merke das gerade immer mehr. Wir machen ja auch ganz viel Körperwahrnehmung und zum Ankommen gehört für mich auch dazu, dass ich zum Beispiel meine inneren Muskeln ansprechen kann, ja, die Muskeln um die Wirbelsäule rum oder so, dass ich irgendwie mein Zentrum aktivieren kann, verstehen kann, dass ich sozusagen, ja, bei mir ankomme. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil dann ist es egal, was im Außen ist. Ja, ich bin dann immer mit mir im Reinen und ja, ich muss da nichts mehr suchen. Ich kann einfach in mir sein und habe alles, was ich brauche. Und von da aus kann ich das Abenteuerleben begehen.
Das ist ein wunderbares Bild, das du da zum Abschluss jetzt auch gezeichnet hast. Vielen Dank dafür. Und
Gerne.
ich bedanke mich jetzt bei dir sehr, sehr, sehr für diesen Podcast und für das Buch, das du geschrieben hast. Und freue mich, dich ganz bald hier im Podcast oder auch in Live wiederzusehen.
Ja, vielen Dank auch für das schöne Interview und allen viel Spaß damit.
Tschüss.
Tschö.